Niemand spricht drüber?
Wir schon.
Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Hallo, ihr Lieben.
Herzlich willkommen und schön, dich wieder zu sehen, Daniel.
Dankeschön. Auch für mich eine wahre Freude.
Ah, sehr schön.
Das ist doch schön. Ja. Ah, so. Das waren schon wieder 2 Wochen her, oder?
Ja.
Die Zeit geht schnell.
Ja. Sehr schnell, ja.
Ja, ja, und unsere Zuschauer, die haben uns schon wieder ein paar sehr interessante Fragen gestellt, Daniel. Auch ein paar kritische zwischendurch. So, bin gespannt, wie das heute bei dir ankommt und ob du all diese Fragen beantworten kannst.
Ja, bin gespannt.
Ich mag nochmal was sagen, Daniel. Du hast den Rekord von Anzahl der Fragen geknackt bis jetzt.
Ah ja.
Aha. Ja. Okay. Ja. Schon ganz, ganz, ganz viele reingekommen. Schon reingeguckt.
Sehr ja, gut. Da muss ich mich warm anziehen, sehr wahrscheinlich. Ja.
Mütze auf, es geht los. Aber ganz kurz noch, Pascal lässt sich entschuldigen heute, der ist heute auf einer Veranstaltung unterwegs, das heißt, der wird heute leider nicht dabei sein. Wir hoffen, den Teil Technologie ein bisschen mit abzudecken. Okay, Patrick.
Ja, also heute ist es so der Q&A-Session über das Thema personalisierte Angebotserstellung für vielleicht um die Zuschauer und Zuhörer nochmals gleich mitzunehmen auf die Reise, wo wir sind in der Customer Journey. Also wir sind schon auf den Punkt gekommen, dass wir zuerst mal Kontakte aufgenommen gehabt haben mit der Kunden, um zu identifizieren, gibt es daar überhaupt einen Interesse, etwas zu kaufen. Dann geht es in die nächste Phase. Ist das auch die richtige Kunde für uns als Unternehmen, als wir das Qualifizieren von Kunden. Nachher kommt die Consensusphase, weil letztendlich ist es nicht nur eine Person, die Entscheidung trifft. Es sind oft mehrere Leute im Buying Center. Und so kommen wir jetzt zu die personalisierte Angebotserstellung. Das ist das Thema van heute. Und etwas, was ich mich noch gut erinnern kann von letztes Mal, Daniel, ist, du hast 2 sehr schöne Post-its gehad. Und wenn ich mich da richtig erinnere, war einer der Stichpunkte, was braucht der Kunde? Und vielleicht ist das mal ein guter Anfang, um die Leute direkt ins Boot abzuholen, voordat wir anfangen mit die Frage.
Ja. Also du hast ein gutes Gedächtnis, Patrick. Hä? Ja, dort, ja.
Ich ja. Hab da, ja.
Diesen, wie ein Elefant.
Ja. Ja. Ja, ja. Also vielleicht hier, um nochmals das aufzugreifen. Das Angebot, wie du es so schön beschrieben hast, Patrick, ist ja eine Abfolge von den Vorphasen. Und besonders in der Qualifikationsphase und auch das Buying Center und so weiter, geht es vor allem darum, nicht irgendwo nur zu verstehen, was der Kunde will, sondern vielmehr zu verstehen, was braucht der Kunde wirklich. Ich hatte gerade heute Morgen einen Workshop über Teams und genau das hatten wir auch dort besprochen. Das ist, ja, der Kunde will das, das und das und ich als Teufelsadvokat habe dann irgendwo gefragt, ja, aber das will er, aber was braucht er? Er sagt, eigentlich brauchte der was ganz anderes, aber ich getraue mich nicht dem zu sagen, dass er sich vielleicht verändern soll. Und ich denke, das ist eine Gefahr, wenn man Wenn man das nicht macht in den Vorphasen, wird es schwierig sein, irgendwo das Angebot dann entsprechend auf den Kunden zugeschnitten mit Nutzen und so weiter rüberzubringen.
Also wirklich. Ich finde das. Achso. Nein, ich finde das eine sehr interessante Aussage und eine sehr spannende Differenzierung zwischen was der Kunde will und was der Kunde braucht. Mhm. Weil ich kann mich sehr gut vorstellen, dass jemand, die neu im Vertrieb unterwegs ist, noch ein bisschen schüchter ist, um wirklich nachzuhaken oder vielleicht der Kunde mal zu challengen. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass in unterschiedlichen Kulturen das vielleicht auch weniger angebracht ist, um jemanden nicht direkt mitzureden oder ja. So, was sind so deine Erfahrungen?
Also gut. Der Verkaufsprozess, unsere Erfahrung ist, dass der Verkaufsprozess in allen Kulturen derselbe ist. Nur die Phasen sind verschieden. In Deutschland kann ich sehr direkt fragen. Also in der Schweiz ist es schon etwas schwieriger. In Österreich muss ich vielleicht etwas länger Kaffee trinken und Kuchen essen. Und dann im asiatischen Raum kann ich das eben nicht in einem Meeting machen, sondern die Fragen, die ich sonst in einer Stunde in Deutschland zum Beispiel stelle, brauche ich vielleicht 3, 4 oder sogar noch mehr Meetings. Mhm. Also, aber am Schluss geht es immer darum zu verstehen, was braucht der Kunde, so weiter, um dann wirklich das entsprechende Angebot zu individualisieren, sogar zu personifizieren. Selbst in Amerika, wo man irgendwo sagt, ja, es ist eine Marketingmaschinerie. Es funktioniert genauso auch in Amerika und die Leute, die das dort machen, sind auch erfolgreicher. Und vielleicht ein kleines Beispiel, wenn ich darf, Patrick, irgendwo, wie ich das selbst erfahren habe, wie ein guter Verkäufer das bei mir gemacht hat. Ich vor einiger Zeit wollte ich ein neues Auto kaufen oder musste es, weil das andere war irgendwo aus dem Leasing und so weiter. Und ich habe mir klar in den Kopf gesetzt, ein Vierzylinder soll es sein. Aus wirtschaftlichen Gründen, ökologischen Gründen. Und dort kam ich hin und dann hat der Verkäufer mich gefragt, was brauchen die? Sage ich, ein Auto. Ja, wozu? Da habe ich gesagt, zum Autofahren. Ich bin da etwas, natürlich, wenn man Trainings macht, ist man auch vielleicht etwas kritisch eingestellt. Aber Frankenseite hat er dann gesagt, welche Strecken fahren Sie normalerweise? Sagte ich, in der Schweiz nehme ich den öffentlichen Verkehr. Aber ich habe sonst meistens irgendwo 500-600 Kilometer im Tag zu fahren. Ein Vierzylinder. Das vielleicht abzukürzen. Ich habe dann, hat er gesagt, okay, fahren Sie da den Vierzylinder. Ich wollte den Probe fahren. Halbe Stunde da gefahren, auf der Autobahn und überall. Da kam ich zurück, sagte, machen Sie mir jetzt bitte ein Angebot. Sagt, ja, wollen Sie nicht einen Sechszylinder? Nein, will ich nicht. Machen Sie mir ein Angebot. Sage, okay, dauert etwa 20 Minuten. Wollen Sie einen Kaffee trinken? Sage ich, nee, hatte ich schon. Dann sagt, ich weiß, Sie wollen keinen Sechszylinder. Aber fahren Sie doch da, haben wir einen. Bin ich den gefahren, kam zurück und da sagt er, und wie war es? Sagt ich, Inneneinrichtung, genau dasselbe. Sage, also überlegen Sie sich mal, Sie würden jetzt 600 Kilometer fahren, am Tag mit dem. Und vorher sagten sie mir, für sie ist Sicherheit wichtig, das sind beide, aber das andere entspannt zum Kunden zu kommen und entspannt wieder zurück. Mit welchem Auto wären sie entspannter beim Kunden und wieder zurück? Ich muss jetzt nicht fragen, ob ich einen Vier- oder Sechszylinder gekauft habe. Ich habe den Sechszylinder gekauft. Also drum, was ich will und was ich brauche. Aber er hat vorher noch einige Fragen gestellt. Das meine ich damit. Mhm.
Vielleicht um ein bisschen einzugreifen auf deinen Beispiel. Du hast vorher auch das Thema Buying Center angesprochen. Und da hat Lisa eine Frage gestellt. Mhm. Daniel, wie können wir sicherstellen, dass wir die spezifischen Bedürfnisse aller Buying Center Mitglieder vollständig erfassen? bevor wir ein Angebot erstellen. Gibt es bewährte Methoden, um dies zu erreichen?
Gut, vielleicht da das Erste, ob es immer vollständig gelingt, sei dahingestellt. Es kommt ja auch darauf an, wie groß ist dieses Buying Center Entscheidungsgremium. Es gibt Firmen, da sind es wenige, und je mehr das ich habe, desto zeitintensiver ist es. Und wichtig ist es eher, dass man sich fokussiert auf die wichtigen Rollenträger wie Genehmiger und Entscheider. Und Methoden, die gibt's. Also das Erste ist, Fragen zu stellen. Und vielleicht dann nicht zu sagen, Herr Feenhoff, dürfen Sie überhaupt entscheiden? Ja, dort, sondern wie sieht bei euch der Entscheidungsprozess aus, wenn Sie zum Beispiel entschieden haben, mit jemandem zusammenzuarbeiten? Also Fragen stellen ist das Erste. Und das andere ist, wenn ich dann die Namen erfahre, da gibt es so, wir benutzen hier so Buying Center Post-its. Und dann können wir das Entscheidungsgremium, können wir abbilden, ist wie ein Profiling. Der Helmhof ist oben hier der Genehmiger, die Katharina, das ist eine externe Coaching und so weiter. Und dort hat es dann verschiedenste Felder, dort das. Welche sind die Ziele dieser Zielperson oder dieses Buying Center Person? Entscheidungskriterien und vielleicht sogar persönliche Ziele. Und das zu versuchen. Ich schaff's auch nicht immer. Also teilweise habe ich dann auch irgendwo eine Rolle einer Person und muss sagen, ich benutze dann jeweils so rote Stempel. Ich weiß es nicht. Ja, dann muss ich halt meine Argumentation vielleicht eher auf Sand bauen. Feststellung ist aber, wenn man wirklich fragt, erhält man enorm viele Informationen. Und der Fragestellerin sage ich, keine Angst, Fragen zu stellen.
Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist es auch im Grunde, ne? Also so viel wie möglich den Kunden zu verstehen. Und einfach auch interessiert zu sein und mal Fokus weg von Abschluss, 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 sondern erstmal so viel wie möglich erfragen, ob man auch wirklich alles erfasst hat. Ja.
Und dann könnte ich da, Katharina, ich habe verstanden, das und das, so läuft. Wen musst du in der Firma noch überzeugen? Also, ja, den Patrick. Und? Ja, wann könnten wir mal zusammen mit dem Patrick sprechen? Für mich, mich auch nicht dich zu umgehen, sondern wir gemeinsam. Und so kriegt man sehr oft einen sehr guten Überblick über das Buying Center. Nur, es kann auch sein, dass die vielleicht irgendwo mir nicht die volle Wahrheit erzählt haben. Das ist möglich. Ja.
Vielleicht, und das wäre eigentlich eine passende Anschlussfrage von Felix. Felix hat sich gewundert, welche Rolle spielt die Qualifizierung des Nutzens in den frühen Phase der Angebotserstellung? Sollten wir diese von Anfang an einfließen lassen oder erst im späteren Verlauf?
Also nicht im die ganze Munition schon am Anfang verbrauchen, sage ich. Tröpfchenweise eher reinbringen zur richtigen Zeit. Also auch nicht zu früh mit dem Angebot reinzukommen, bevor ich nicht genau weiß, was der Kunde eben braucht und wie mein Lösungsangebot aussieht. Ging ich immer davon aus, beim ersten Meeting muss ich dem Kunden schon sagen, wie wir es machen. Und das ist eben auch gefährlich. Ich mag mich erinnern, auch bei einem Gespräch, da habe ich schon skizziert, wie sieht die Lösung aus? Mit Nutzenargumenten schon, bezugnehmend auf die Anforderungen. Und dann am nächsten Morgen unter der Dusche kam mir noch eine bessere Idee. Und dann habe ich den Kunden oder Interessenten angerufen und gesagt, und beim Duschen kam mir heute noch eine bessere Idee. Ich sage, dann duschen Sie doch noch 2-3 Mal, dann haben Sie vielleicht noch eine bessere Idee. Also nicht zu schnell sein. Also gut, ich muss sagen, ich bin ein typischer Mann. Bei mir dauern Prozesse immer etwas länger. Aber drüber zu schlafen, nochmals zwei, dreimal. Und das dem Kunden auch, oder dem Interessenten, er ist ja noch kein Kunde meistens, dort ja, rüberzubringen, dass man gemeinsam vielleicht eben auch an dieser Lösung arbeitet. Am Schluss natürlich bei der finalen Präsentation, dort geht es schon darum, dass ich dann die Nutzenargumente aufzeige. Wobei, vielleicht ist es nur ein einziges Nutzenargument. Also nicht wie bei Vorteilen oder Marketingprospekten. Ich habe nichts dagegen. Aber dort hat man eine ganze Liste von Vorteilen. Nur der Nutzen trifft genau den Nagel auf den Kopf. Und wenn das stimmt, sagt, wow, die haben mich verstanden oder der oder sie hat mich verstanden. Um das geht's. Also etwas aufsparen.
Da hast du wieder so einen interessanten Punkt angesprochen, was für mich so ein bisschen in Gegenspruch zueinander steht. Weil du hast gesagt, ja, schlaf noch mal eine Nacht drüber oder zwei oder drei. Oft sind die Leute im Vertrieb doch unter einem gewissen Druck, um Verträge so schnell wie möglich abzuschließen. Also irgendwie habe ich da den Eindruck, dass das beißt sich ein wenig. Mhm.
Ja, ich kenne das selbst auch von mir. Ich möchte natürlich möglichst schnell irgendwo den Auftrag haben in trockenen Tüchern. Auf der anderen Seite haben wir auf der einen Seite den Verkaufsprozess, wie möglichst schnell. Den sollten wir aber synchronisieren mit dem Entscheidungsprozess des Kunden. Mhm. Und wenn das nicht übereinstimmt, ja, wenn der Kunde irgendwo auf die Frage, wann soll es dann irgendwo zur Umsetzung kommen oder entscheiden Sie sich dort und sagen, ja, erst auf das nächste Geschäftsjahr. Und Geschäftsjahr muss ja jetzt nicht am 1. Januar sein. Aber wenn ich dort zu viel Druck mache, dann kann das auch sehr lästig wirken. Und er sagt, wow, das ist ein Drücker und so weiter. Nein, das soll es nicht sein. Synchronisierung mit dem Entscheidungsprozess und meinem Verkaufsprozess. Und das geht am Schluss auch nur wieder über Fragen. Wie sieht bei Ihnen der Entscheidungsprozess aus? Welche Meilensteine gibt es wann? Mhm. Wer fragt, der führt. Der verführt später zum Kauf, zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, da kann ich mich auch noch erinnern an unsere Zusammenarbeit bei Swisscom, weil während dieser Zeit war wenigstens für mich beruflich ganz viel los. Und es ist manchmal auch dazu gekommen, dass ich einfach vergessen habe, dir eine Antwort zu geben. Und daar is mir dann aufgefallen, daar bist du sehr, eigentlich sehr gut im Nachfassen gewesen.
Mm-hmm. Ja, ich habe schon bei gewissen Kunden, vor allem auf Management-Ebene, habe ich schon manchmal, ich sei so irgendwo ein Wadenbeißer, hat es geheißen. Das ist vielleicht nicht ganz, aber so ein Wadenbeißer. Gerade bei Angeboten ist das wichtig, dass man auch nachfasst. Mhm. Und gerade bei Handwerksbetrieben habe ich es auch wieder festgestellt, also wenn ich selbst irgendetwas renovieren will, dann kommen zwei, drei und bieten an, haben einen riesen Aufwand und dann kommt ein Angebot, aber es wird nie nachgefasst. Muss ich schon sagen, hallo, jetzt hattet ihr riesen Aufwand. Und wichtig ist ja auch hier, dass man in der entsprechenden Zeit nachfassen. Und das bringt mich wieder zurück aufs andere. Wie sieht der Entscheidungsprozess aus? Was ich empfehle, ist schon, wenn ich das Angebot geschrieben habe, versendet habe, dass ich relativ nahe daran, ich sage innerhalb der nächsten 3 bis 5 Tage, dort mal nachfrage, welche Fragen sind noch offen oder sind unklar. Und das ist auch nicht drückerisch und so weiter. Und möglichst versuchen, das vielleicht am Telefon zu machen oder über ein Teams-Meeting, nicht nur per E-Mail. Das empfehle ich sowieso. Viel mehr wieder telefonieren, nicht alles über E-Mail. Weil dann spüre ich auch raus, wo es irgendwo vielleicht klemmt. Und er sagt, jawohl, ist alles klar? Dann halt nochmals nachfragen, okay, wie sehen jetzt bei Ihnen die zeitlichen nächsten Schritte aus? Der soll es mir sagen. Vielleicht entscheiden sie morgen, da muss ich schneller reagieren. Kann aber auch sein, dass die sagen, wir haben das nächste Meeting in irgendwo 2-3 Wochen. Also wirklich nachfassen. Und es ist so, die Leute, die regelmäßig, nicht lästig, regelmäßig abgesprochen mit dem Interessenten, Kunden nachfassen, die haben eine wesentlich höhere Abschlussrate.
Da kann ich den Alexander Bauer auch nochmal empfehlen, den Talk, den wir mit ihm hatten. Das war relativ am Anfang. Der hat nämlich genau dasselbe gesagt. Er sagt, die meisten fassen zu wenig nach. Das war jetzt eine andere Phase, aber es spielt am Ende keine Rolle. Nachfassen musst du so oder so, egal in welcher Phase. Und der hatte auch einmal ausgerechnet, was es tatsächlich kostet, wenn man eben nicht nachfasst. Und das fand ich erschreckend. Also das lohnt sich tatsächlich, da nochmal in diesen Talk reinzugucken. Das war wirklich erschreckend auch, muss man sagen, was da für Potenzial liegen gelassen wird.
Also sprichst etwas Wichtiges an, Katharina. Leute sind sich sehr oft nicht bewusst, was der Verkaufsprozess wirklich kostet. Mhm. Und wenn wir wirklich methodisch jeweils vorgehen, in wenig Complex Sales, dann ist einer der Basisinformationen, ist auch Ressourcenaufwand von der Identifikation bis zum Abschluss. Und dann kommen irgendwo so und so viele Personentage für das Unternehmen dazu. Und meine Frage lautet dort dann auch, wie hoch ist euer Vollkostensatz dann? Pro Mitarbeitenden, pro Arbeitstag. Ich weiß nicht, ob ihr eine Ahnung habt, wie hoch das ist. Also beim Mittelstandsunternehmen im deutschsprachigen Raum bewegt sich das zwischen 800 und 1200, teilweise 1600 Euro pro Tag pro Mitarbeitende. Und es ist ja meistens so im ganzen Verkaufsprozess, nicht nur ich als Sales für das verantwortlich, sondern ich habe Spezialistinnen und Spezialisten. Und wenn dieser Aufwand nicht im Verhältnis zur Marge, nicht Umsatz, zur Marge steht des Gesamtauftrages, ohne zusätzliches Zukunftspotenzial, dann muss ich mich echt überlegen, wenn ich Ressourcenknappheit habe, ob ich wirklich in dieses Rennen gehen will. Weil sonst stimmt der Return on Investment nicht. Wenn du zu wenig zu tun hast, dann musst du nicht Vollkostensatz nehmen. Dann kannst du mit den EDA-Kosten, habe ich mal gehört, die EDA-Kosten ist in Deutschland vor allem da. Der ist ja EDA, oder? Das ist etwa ein Drittel. Also wenn ich zu wenig ausgelassen bin und Leute auf der Bank sitzen und ich die auslasse, dann muss ich es anders berechnen. Aber das, was wir doch heute erleben, ist, überall haben wir Ressourcenknappheit. Dann das Richtige einsetzen. Das beginnt aber wieder vorne natürlich schon im Verkaufsprozess. Also wenn ich schon in der Angebotslegung bin, dann ist die Entscheidung etwas spät.
Vielleicht nochmals zurückzugehen auf das Beispiel, was du mit deinem Autokauf gehabt hast, Daniel. Und dann ist der Verkäufer auf dich zugekommen und hat gesagt, ja, möchten Sie doch nicht lieber diesen 6-Zylinder. Warst du da die Alleinentscheider oder gab es da noch mehrere Leute im Buying Center? Und wie hat der Verkäufer die anderen Leute im Buying Center dann auch individualisiert angesprochen gehabt?
Ja, also meine Frau, die Mitinhaberin der Firma ist, sie gehört natürlich auch zum Buying Center. Wobei ich sage immer, ich habe alle 5 Rollen, vom Genehmiger, Entscheider, oder Prüfer, Anwender dort und auch Coach. Also eigentlich würde ich lügen, meine Frau ist die Genehmigerin dort, weil sie hat das Geld, darum habe ich sie ja geheiratet, oder? Nee, Spaß beiseite. Aber sie ist die Finanzchefin. Und er hat sie eben auch gefragt, was ihre Bedürfnisse sind. Und sie sagte dann ihr, ich will, dass mein Mann irgendwo wieder gesund nach Hause kommt, dass er am Abend irgendwo nicht gestresst kommt. Und hat sich dann, viele Dinge haben sich gedeckt mit meinen Punkten. Andere waren vielleicht dann irgendwo natürlich irgendwo die Felgen und so weiter. Da hat sie dann eher das Sagen, weil meine Aussage ist immer, die Räder sehe ich nicht beim Autofahren, aber irgendwo wie zu einem guten Anzug sagt sie, man braucht auch schöne Schuhe und so auch beim Auto, weil die anderen Leute achten darauf. Aber er hat das mit einbezogen. Und bei mir die Argumente gebracht. Auf der anderen Seite hat es natürlich mehr gekostet, Patrick. Das Auto, ich hatte mir für den Vierzylinder das gemacht und der Sechszylinder war höher, nur der Return on Investment dort, der Nutzen für mich. Und jetzt kann man sagen, oh Daniel, Return on Investment, wie kann ich das in Zahlen irgendwo ausdrücken, wenn ich entspannter irgendwo nach Hause komme? Aber wenn ich entspannter zum Kunden komme, dann strahle ich auch was anderes aus. Also werde ich sehr wahrscheinlich etwas mehr Goldmedaillen gewinnen. Und das heißt, mehr Aufträge, vielleicht sogar irgendwo zu einem besseren, irgendwo zu einer besseren Marge. Ja, dann stimmt auch das wieder.
Wie würdest du, ich meine, wenn man so über Return on Investment redet, es gibt verschiedene Arten, um etwas zu quantifizieren. Geht es bei Return on Investment wirklich nur rein um das Finanzielle? Und wie gehst du das an?
Ja, diese Formel ja von Return on Investment ist eine riesengroße. Habe ich in der Betriebswirtschaft so gelernt, mit Abzinsung und das und alles, was man da alles macht. Ich verwende dann sogar noch lieber Investition zum Return oder zum Nutzen. Monetär. Also teilweise gibt es Nutzenargumente nur auf verbaler Basis, aber wenn ich das irgendwo darstellen kann, dann sollte es möglichst oder muss es möglichst einfach sein, nachvollziehbar für den anderen und vor allem aufgebaut anhand der Kundendaten. Und jetzt kommen wir zum Buying Center, das ist auch eine gute Möglichkeit. Ich habe vielleicht irgendwo mit technischen Leuten zu tun, die sagen mir aber, es braucht irgendwo ein Investition-Nutzen-Verhältnis, das tiefer wie vielleicht 18 Monate ist. Sag ich, anhand von was wird das berechnet? Ja, dafür ist unsere Finanzchefin zuständig. Ja, welche Anforderungen hat die? Ja, weiß ich nicht. Ja, könnten wir mal gemeinsam schnell zur Finanzchefin gehen? Und dann lerne ich schon ein neues Buying Center-Mitglied wieder irgendwo kennen. Und wenn ich sage, nicht zu kompliziert, ich mag mich erinnern, wir hatten mit SAP, die haben mich dazu mal gefragt, ob ich für sie CRM-Einführungen machen könnte, Customer Relationship Management Software. Das sind Millionenprojekte auch. Und dort habe ich gesagt, wir machen so eine 5 Minuten Bilanzanalyse des Kunden. Und das waren so 20 Punkte, wie viele Besuche macht ein Außendienst, wie viele Außendienste hast du, wie viel Kontakte auf der Messe, etc., etc. Also ein Vertriebsleiter, Marketingleiter könnte das innerhalb von 5 Minuten erläutern. Nur, diese Gespräche haben immer 2 Stunden gedauert, weil eben plötzlich, die Zahlen habe ich nicht, gehen wir noch da zum Marketing, da noch zum Finanzen und so. Und dann haben wir wirklich, das hat jemand dann für uns entwickelt, in Excel traumhaft schön ausgegeben, mit Annahmen, die man verändern konnte. Das hat niemanden überzeugt. Es war zu schön. Also ich habe es lieber, wenn ich das irgendwo hier hinschreibe, welche sind die Punkte und so, dann kann ich es noch in ein Excel geben, damit der Kunde auch noch spielen kann. Aber lieber handgestrickt, dass der Kunde es versteht, es mit mir zusammen erarbeitet hat und dann kann er es auch intern verkaufen.
Ich würd gerne noch einen Punkt ergänzen oder dich da auch noch mal fragen wollen. Also ich bin der Überzeugung, dass nicht jeder auf den Nutzen finanziell sein ROI hat. Also wenn ich habe gerade parallel überlegt beim Autokauf, Also mich kriegst du relativ schnell mit Bequemlichkeit. Ne? Also Prestige, ne? Ich brauche eine bestimmte Sorte von Auto und Bequemlichkeit. Das sind so meine dominanten Trigger, wie du mich kriegst. Das heißt, wenn ich einen Autoverkäufer habe, der in der Lage ist, das passende Auto auszuwählen und mir dann zu sagen, ich stelle dir das vollgetankt vor die Haustür, ich melde dir das an und wir brauchen uns dann auch nicht mehr sehen, ich schmeiße den Schlüssel in den Briefkasten, dann sage ich aber Abfahrt, sowas von, gekauft. Und dann sagt der Kostet ein bisschen mehr, sage ich auf jeden Fall gekauft. So. Mein Mann zum Beispiel wäre eher so wirtschaftlich, ne? Der würde dann fragen, sag mal, hast du einen Vogel? Also ich gebe doch nicht mehr Geld für deine Faulheit aus. Ja, also da muss man ja auch gucken, wie man das gut jungelt. Ne?
Und auf der anderen Seite, wenn du das deinem Mann verkaufen willst, solltest du auch wieder seine Entscheidungsargumente oder Entscheidungskriterien willst, ja. Oder wie kannst du ihn jetzt überzeugen mit deinen Argumenten? Weil durch dein, oder wenn das vor der Haustür steht, dann kannst du ihm zum Beispiel irgendwo sagen, dann komme ich dazu, öfters dein Lieblingsgericht irgendwo zu haben. Am Schluss ist alles über Nutzen. Absolut.
Ach, Daniel.
Nutzen ist nicht immer nur Geld. Absolut.
Nein. Weißt du, wir sind jetzt 25 Jahre. Glaubst du, ich kenne seine Unterschrift nicht?
Ja, auch Männer verändern sich, nicht nur die Frauen.
Meinst du, was der alles gerne kauft? Nein, aber ich glaube, das muss man auch herausfinden, ne?
Auf was herauszufinden. Oder? Ja. Aber ich wollte, du hast jetzt schon vieles verraten, am liebsten nicht, was bedeutet für dich Bequemlichkeit? Oder? Wenn du sagst, ja, für mich muss das einfach bequem bleiben. Und da geben die meisten Leute schon auf. Was heißt für dich Bequemlichkeit? Bequemlichkeit kann ja auch sein, bequem sitzen. Und dann brauchst du irgendwo nicht Recaro-Sitze, aber Bequemlichkeit ist das, was ich jetzt vorher verstanden habe. Das ist die Arbeit eines professionellen Verkäuferin oder Verkäufer herauszufinden.
Total. Und das wäre in meinem Fall super einfach, weil Bequemlichkeit heißt, mit unangenehmen Sachen sich gar nicht erst zu beschäftigen. Ja. Wie anmelden, Nummernschild. Ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert. Ich habe da überhaupt keinen Bock zu. Ne? Ja. Das widerstrebt mir. Wenn du da einen guten Service machst, perfekt.
Ja. Nee, da gibt es noch eine schöne anschließende Frage von Maria. Sie hat gefragt, welche kreative Ansätze empfiehlst du, um das Nutzenargument unserer Lösung besonders überzeugend darzustellen?
Also, welche was gibt es? Das nochmal.
Welche kreative Ansätze empfiehlst du, das Nutzenargument der Lösung besonders überzeugend darzustellen?
Okay.
Er zeichnet schon,
ja. Ja.
WBD. Ist nicht irgendwo eine neue Partei jetzt in Deutschland? Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt? Was bedeutet
das? Ich stehe baff.
Was bedeutet das? Das ist der Ansatz. Die meisten Leute sprechen von Vorteilen. Mhm. Also es ist besser für sie, irgendwo den Sechszylinder zu fahren. Oh, okay. Sich dort zu überlegen. Was bedeutet das dann für den anderen anhand seiner vorhergehenden Antwort? Mhm. Ja, und am Schluss kommt es im Geschäftlichen immer auf, sie sparen Zeit und Kosten. Nee, das ist dann die letzte Stufe. Das ist einfach im Wirtschaftssystem so. Aber die Phase, also die Antwort, bevor ich auf das komme, oder, das ist das, was eben der kreative Ansatz ist. Und Beispiel, wenn jemand sagt, wir haben in diesem Themenbereich 50 Mitarbeitende oder wir sind vor Ort bei Ihnen. Ja, die meisten sagen, das sind Standardpräsentationen. Jetzt stellt euch vor, wir haben 50 Mitarbeitende in diesem Bereich. Jetzt, am Nachmittag kommt einer rein, der hat 100. Wer ist jetzt besser? Wenn ich dort aber die Frage stelle, was bedeutet das? für den. Sag, wir haben 50 Mitarbeiter in diesem Bereich. Ich habe vorher verstanden, dass es für Sie ganz wichtig ist, egal wie sich das Projekt ausweitet, dass Sie zu diesem Zeitpunkt fertig sind. Und wir können sehr schnell auf diese Ressourcen zugreifen. Das bedeutet für Sie, dass Sie spätestens zu diesem und diesem Zeitpunkt fertig sind. Oder vor Ort, Sie haben weniger Stillstandzeiten oder keine, weil unsere Leute sehr schnell bei Ihnen sind und die Wärmepumpe wieder in Ordnung kriegt. Keine kalten Füße. Also, das, ob so kreativ ist, weiß ich nicht. Für mich ist wirklich diese Frage, was bedeutet das? Und immer wieder, wenn wir über Angebote dort, wo die Präsentation stattfindet, ja, Nutzenargumente oder Nutzen für Sie, aber es sind Vorteile. Und dort frage ich immer, was bedeutet das für Sie? Mhm. Oder im Englischen, so what?
Hm? Ja. Ja,
basierend auf dem, hä? Das, was wir da geschäftliche Ziele versuchen.
Ja, ja, wir haben eigentlich jetzt so die ganze Zeit über so den, eigentlich den privaten Verkauf gesprochen hat mit dem Buying Center. Aber wenn man so Richtung die geschäftliche Seite geht, und wenn man dort so ein Entscheidungsgremium hat, also das ein größeres Buying Center von vier, fünf Leute. Und da kann ich mich auch noch gut erinnern, wenn ich selber bei Swisscom mal für den Board of Directors, sondern dat als voor die Geschäftsleitung gestanden bin. Und daar müsste ich dann ein neues Konzept für einen ganzheitlichen Academy vorstellen. Ja, und plötzlich steht man daar dann für ganz viele C-Level. Die haben alle ihre eigene Ziele. Und das ist mal ein ganz andere Nummer. Was würdest du daar voor vorschlagen, Daniel? Well, auf die eine Seite hat man immer noch so diese individualisierte Nutzen, die man braucht. Aber das ist doch nogmaals eine andere Nummer. Oder doch nicht?
Nee, für mich ist es keine andere Nummer. Und zwar, wichtig ist dort wieder zu verstehen, von den wichtigen Buying Center Mitgliedern, diejenigen, die wirklich Einfluss haben und Handlungsbedarf, eben klar zu verstehen durch Interviews und nicht durch Annahmen. Ich glaube das. Wie oft höre ich das? Ich glaube, dass der Architekt muss das haben, der Bauleiter muss das, ich glaube das. Glauben ist schön. Kannst du am Sonntag oder auch sonst in der Kirche oder außerhalb der Kirche. Ich muss es wissen. Und wissen kann ich nur, wenn ich gefragt habe. Und dann individualisiert mit den Nutzenargumenten zu kommen. Ja, Patrick, ich habe verstanden, das Konzept sollte nicht irgendwo ein Gießkannenkonzept sein, sondern ganz gezielt. Schau, da habe ich die und die Überlegungen haben wir gemacht. Das bedeutet für dich das, das und das. Für dich, Katharina, habe ich das und das verstanden. Und ich gehe auf die einzelnen Leute zu. Und am Schluss ist bei allen Menschen so. Auch bei Rieseninvestitionen. Ich zeichne gerne, Katharina, da habe ich das Männchen hier oder eine Person und Entscheidungen, wo werden sie getroffen? Vor Jahren hieß es, wenn ich Männer fragte, 80% im Kopf, 20% im Bauch. Frauen haben gesagt, 20% im Kopf, 80%, also genau umgekehrt, Männer 80%, 20%. Heutzutage sagen mir auch Männer, rund 20-80%. Ja, weil ich sie abhole. Und weshalb ist das so? Also nicht, weil wir vielleicht Männer mehr weibliche Hormone haben in der Zwischenzeit durch die Esswaren, sondern vielmehr, weil die Unterscheidungskriterien zwischen unserem Angebot, unseren Produkten und so weiter, diese USPs immer mehr verschwinden und das Ganze viel mehr wieder sich entwickelt. Menschen kaufen bei Menschen. Und durch ein, zwei Argumente können wir einfach mehr hier feststellen. Ob man das dann so zugeben darf, natürlich, als Projektleiterin, Projektleiter, wo ich sage, ja, jetzt habe ich das beste Gefühl mit dem und dem Anbieter. Nein, es wird dann transformiert in Entscheidungsbäume mit irgendwelchen Gewichtungskriterien, aber das widerspiegelt so einen großen Teil zwischen Herz und Magen gegen das, was ich dort spüre.
Ja, da gehe ich voll mit.
Und meistens wird nur irgendwo Präsentationen dann, Angebotspräsentationen finden statt in der Sprache der Hauptansprechpartner. Das sind aber vielleicht dann irgendwo dort nicht die Genehmiger, vielleicht nicht mal die Entscheider, sondern irgendwo die Nutzer und so weiter. Und dann spreche ich an den Leuten vorbei, die am Schluss sagen, so oder so. Die abzuholen. An die ist es nicht einfach ranzukommen. Ist ganz klar. Ist es ja auch die eine Frage, die da ist, wie komme ich an die Leute ran? Je höher das sie sind in der Rolle, dort, desto schwieriger ist auch sehr oft, an die ranzukommen. Vor allem, je später der Verkaufsprozess, dass wir dort fortgeschritten sind, desto schwieriger wird es. Drum versuchen, möglichst früh mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen.
Das stimmt, ja. Patrick, schaffen wir noch eine Frage? Ja, ne?
Ja, ich glaube schon.
Ja, es geht mir darum, ob ich das noch schaffe, oder? Wenn ihr mich da so lächelt. Ne?
Haltest du noch durch, Daniel?
Ja,
eine kleine Pause zwischendurch
machen. Nee, das geht schon noch.
Du hast kurz das Wort Präsentation erlebt, nicht erlebt, sondern erwähnt, Entschuldigung. Und daar möchte ich auch nochmals teruggreifen auf was du letztes Mal erwähnt hast, dass die Leute sehr gerne über sich selber reden. Vor allem, wenn die so anfangen, Präsentationen zu machen. Daar glaube ich, das könnte doch manchmal besser gehen.
Ja, so Präsentationen zu halten. Ich habe es letzte Woche gesehen, da war ich mit Start-up-Unternehmen einen Tag mit der Rätischen Bahn unterwegs von Chur nach St. Moritz und dort haben die sich vorgestellt und einige haben dann präsentiert. Aber mir kam der Nutzen nicht raus und einige haben das fantastisch gemacht. Bei Präsentationen dort, ich denke, eine gute Einleitung. Und nicht schön, dass so viele gekommen sind und so weiter, nicht so. Sondern in den nächsten 30 Minuten möchte ich anhand von drei Beispielen in Ihrem Unternehmen aufzeigen, wie Sie die EBIT-Marge erhöhen können. Und das innerhalb der nächsten 6 Monate um so und so viele Prozentpunkte. Jetzt hast du den Bogen gespannt. Jetzt hören dir die Leute zu. Aber wenn du am Anfang beginnst, ja, ich möchte jetzt mal noch zeigen, wer wir sind. Und dann zeigst du einem Mittelstandsunternehmen, dass du Offices in New York hast und so weiter. Wow, drum sind die so teuer. Also dort irgendwo hinzugehen und zu sagen, schön, es sind mehr Leute da, als ich bis anhin interviewen konnte. Wir haben aufgenommen, das und das sind Ihre wichtigen Punkte. Katharina, wir sehen uns das erste Mal. Was möchtest du ergänzen hier? Das sagen viele Leute, das ist doch gefährlich, weil meine Präsentation habe ich auf den Patrick und seine Gruppe vorbereitet.
Ja, dann hast du ein Thema nicht verstanden.
Und Patrick hat vielleicht, seine Gruppe möchte saure, irgendwo saure Sachen gab, aber du auf süß. meine Präsentation ist eher auf saure Lösung, also nicht, dass du sauer bist, aber saure Lösung. Ja, aber du, Katharina, bist die Genehmigerin, du hast das Budget, du kannst auch, wenn du einen guten Nutzen siehst, auch das Budget erhöhen. Dort. Und dann muss ich so flexibel sein, dass ich vielleicht gewisse Dinge sogar ausblende und das auf der Tonspur rüberbringe. Wenn ich das aber nicht weiß und einfach quatsche, dann werde ich an dir vorbeiziehen. Und wenn am Nachmittag der Wettbewerb dort ist oder am Morgen, ja, mein Thema besser verstanden. Also dort hier einsteigen, nochmals mit Ausgangslage, Ziele, was wir verstanden haben, hat sich das was verändert? Weil am Morgen war vielleicht der Wettbewerb drin, jetzt haben sie das gedreht, die haben mir Fallen gestellt, dann weiß ich es wenigstens. Und dann, wie lösen wir das? Und wenn das dann am Schluss noch jemand wissen möchte, was wir machen genau als Firma, wobei das finde ich immer seltsam, in der Angebotsphase, da haben wir ja mit den Leuten gesprochen und die haben sich schlau gemacht über uns, oder ich habe schon mal erzählt. Also dort die Präsentation so aufzunehmen. Und das ist auch wieder individuell, was wollen die Leute dort wissen, was muss ich präsentieren. Und dann am Schluss
sehr schön.
Guten Abschluss finden. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen in den letzten 30 Minuten das und das machen, zeigen konnte, wie sehen jetzt Ihre nächsten Schritte aus. Und das ist nicht die Vertragsunterschrift, aber dort Commitment einfordern. Und am Schluss geht es darum, zwischen Start und Ende möglichst eine kurze Zeitspanne zu haben.
Naja, vielleicht bei so einer guten Präsentation, dann spricht man auch über so die Referenzen von was haben sie schon gemacht. Und da hat Sabine noch eine interessante Frage gehabt. Inwiefern sollten wir uns auf Referenzen stützen, wenn wir wissen, dass diese nicht immer neutraal sind? Gibt es alternative Methoden, um Vertrauen aufzubauen?
Das Ganze hängt für uns auch wieder mit dem ganzen Verkaufsprozess zusammen. Wenn wir es nicht geschafft haben, dieses Herz- und Magengefühl aufzubauen, dann wird es eher kritischer sein, dann wollen sie Referenzen irgendwo haben. Und wichtig für mich ist, ich habe in den Firmen, wo ich im Management tätig war oder als Geschäftsführer, habe ich verboten, irgendwelche Referenzlisten zu führen oder rauszugeben. Denn wenn du die Referenzlisten hast, du weißt nicht, ob gestern vielleicht irgendwo ein Zwischenfall bei diesem Referenzkunden irgendwo stattgefunden hat. Und dann gibt er dir eben eine schlechte Referenz. Obwohl das es vorher immer gut war. Aber dann ist das einfach zu präsent. Und dort wirklich zu sagen, was für Positionen möchten Sie sprechen? Wie sieht das aus? Teilweise wirklich auch außerhalb seiner Branche, kann ja auch sein, je nachdem. Und dann mögliche Referenzen anzufragen und dort irgendwo die Leute zusammenzubringen. Aber nicht Referenzlisten zu haben, sondern ganz individuell auf sie zugeschnitten. Und wenn ich keine habe, weil ich eine neue Idee habe, dort, und wir vielleicht ein Startup sind, dann muss ich das auch sagen. Sag ich, Sie sind der Erste, aber ich möchte Sie zu einem Referenzkunden entwickeln. Offen sein, nicht lügen, denn Lügen haben kurze Beine. Die merken das schnell.
Katharina, hast du noch eine Frage für Daniel?
Ich bin gerade nur über den Satz gestolpert, den ich sehr schön finde. Ich möchte Sie zu einem Referenzkunden entwickeln. Finde ich schön, schön ausgedrückt.
Ja. Also, kann auch in der Verhandlungsphase mal so etwas sein, wenn ich sage, ich möchte nicht irgendwo, also ich gebe nicht einfach Rabatte, das habt ihr ja dann noch, Angebote verhandeln, nicht irgendwo falschen, sondern man verkauft auch dort. Und dort kann man natürlich auch mal noch sagen, okay, dann geben wir vielleicht das und das machen wir für Sie. Auf der anderen Seite kommt für mich immer, wenn ich etwas nachgebe, will ich eine Gegenleistung. Also dann auf der anderen Seite, dass Sie an drei Kongressen, die wir nächstes Jahr durchführen, dort über Ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit uns berichten. ob das dann auch so gemacht wird, jetzt von unserer Seite nicht das an. Aber schon im Kommentar, wenn ich was gebe, dann möchte ich auch etwas empfangen von der anderen Seite. Sonst ist falschen.
Ja. Ob ich noch Fragen habe, weißt du, Daniel? Wahrscheinlich 100. Du bist ja so ein Quell von Erfahrungen und so schönen Geschichten, die so extrem hilfreich sind, finde ich. Also das hilft, das ist wirklich reines Praxiswissen hier. Und ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir machen ja auch von Elefant im Raum im kommenden Jahr die Roadshows. Und ich glaube, da musst du einfach dabei sein als Referent, dass die Teilnehmer dich dann auch mal erleben in deinem ganzen Praxis-Know-how. Weil ich glaube, wir könnten noch 2, 3, 4 Stunden sprechen. Oder, Patrick?
Ja, ich meine, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, Daniel immer so zuzuschauen. Bei jedes Training, was er gegeben hat. Und auch bei die Sales Races, die wir durchgeführt haben. Das hat immer echt Spaß gemacht. Leute, die haben gute Laune gehabt, haben immer etwas mitgekriegt. Ja, das war super.
Wichtig ist ja auch hier, oder, dass man sich einstellt auf sein Publikum. Ich habe teilweise auch Firmen, da muss ich aufpassen, dass ich nicht zu groß irgendwo Beispiele bringe. Es hat auch schon geheißen, aber das ist ja aus einem ganz anderen Bereich jetzt mit dem Auto, hat ja nichts mit uns in dem und dem Bereich zu tun, wobei, dann sage ich auch, also abstrahieren sollte man vielleicht auch noch etwas können dort, aber wenn ich das natürlich merke, dann muss ich umschalten und ich denke, gerade das ist ja das Schöne, das Individuelle, drum auch individuelle Angebote. Und das ist eben nicht ein Copy-Paste, sondern wirklich ganz, ganz spezifisch auf das. Das ist Arbeit. Auf der anderen Seite ist der Return ein viel größerer, als wenn es einfach irgendwo so Copy-Paste ist. Also man gewinnt mehr Goldmedaillen. Und vielleicht das mit dem Müssen, vielleicht noch. Ja? Und das ist das Schöne in der Schweiz, oder? Bei uns, oder ich kann mich jetzt frei entscheiden, ob ich da nächstes Jahr dabei sein möchte, weil bei uns gibt's ja nur 2 Müssen in der Schweiz. Steuern bezahlen und sterben. Und alles andere ist direkt Demokratie. Und auf der anderen Seite ist das dann nächstes Jahr nicht ein Müssen für mich, sondern gerne bin ich dabei, wenn wir das machen können.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Daniel, es ist mir noch ein Punkt im Sinne gekommen aus unserer Zeit bei der Swisscom, was wir überhaupt noch nicht angesprochen haben. Und das ist der Deal One Pager. Und der Deal One Pager, die hat mir damals so gut gefallen, weil es ist einfach, es schafft Fokus und Transparenz auf irgendeine Art auch Verbindlichkeit. Kannst du vielleicht da noch ein paar Worte dazu sagen?
Also dieser Einseiter, dieser One-Pager ist wirklich auf einem Blatt auf normaler Schriftgröße zusammengefasst. Unsere verstandene Ausgangslage. Dann der zweite Punkt dort. Wie sieht unsere maßgeschneiderte Lösung auf diese ersten Anforderungen aus? Dann, welchen Nutzen hat das? Und der vierte Punkt in dieser Sache ist auch dort von der Investition, was es dort sei. Also wirklich auf einer Seite dargestellt, ist wie ähnlich wie eine Management Summary, aber mehr plakativ zusammengestellt. Und das entwickelt man oder empfehlen wir auch zusammen zu entwickeln mit dem Kunden. Am Anfang hat man eben nur Ausgangslage und Ziele. Und dann kommt, das kann man entwickeln. Und das Schöne ist, dieser One-Pager kann der Kunde oder meine Ansprechpersonen auf Kundenseite eben auch zum internen Verkaufen verwenden. Dass sie das zeigen und Feedback geben. Also ist immer wirklich, es ist ein Dialog. Eigentümer. Weil wir wollen ja eine Partnerschaft haben und nicht einfach Lieferant und da Kunde, sondern wirklich eine Partnerschaft, um in die Wertschöpfungskette des Kunden zusätzlichen Nutzen zu bringen. Nur dann werden wir akzeptiert und auch wirklich als strategischer Partner gesehen. Sonst im Dokument, das ich ja dort entwickelt habe, hat es auch dort Erläuterungen, was dieser One-Pager alles drin haben kann. Ist aber auch wieder kundenspezifisch.
Ja, ja, ja. Sehr schön. Katharina, noch letzte Punkte von deiner Seite? Vielen Dank.
Nein, vielen, vielen Dank, kann ich nur sagen. War wirklich wieder richtig, richtig gut.
Ich habe zu danken. Ja, die interessanten Fragen, vor allem auch von den Leuten, die da nachgefragt haben. Und sonst kann man mich auch irgendwo direkt mal kontaktieren, wenn man da das eine oder andere irgendwo diskutieren will.
Ja. Ja, das wäre sehr empfehlenswert. Also auf jeden Fall ein sehr interessantes und unterhaltsames Gespräch, woraus hier sicherlich dann etwas Schönes entstehen kann.
Sehr schön.
So, Daniel, auch von meiner Seite, es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Also eigentlich jeden Austausch mit dir macht Freude. Man lernt immer etwas und man sieht sich gerne wieder. So, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Wirklich sehr cool.
Ich danke euch für die Organisation auch und die guten Fragen, die mir da stellt. Auch ich bin gefordert, auch, und das liebe ich.
Sehr schön.
Gut. Katharina, schließt du ab?
Dann, ja, kann ich gerne machen. Dann freue ich mich, dass wir uns in 2 Wochen schon wieder sehen. Zum Thema, gute Frage, was ist das nächste Thema? Verhandlung, glaube ich.
Genau.
Ja. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das der liebe Roland. Auf den freue ich mich nämlich auch schon. Ja. Perfekt.
Sehr gut.
Sehr gut. Also in 2 Wochen, vielleicht hast du ja Lust, Daniel auch hier deinen Kollegen mal anzuschauen, dabei zu sein. Würde mich sehr freuen. Ja. Und ansonsten sehen wir uns. Du bist jetzt verhaftet.
Ja.
Ganz demokratisch nächstes Jahr.
Absolut.
Perfekt. Super. Dann sehen wir uns in 2 Wochen. Ihr Lieben, es war mir eine Ehre und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
Ebenso.
Tschüss.
Tschüss.